Liebe Gemeinde, an diesem Ostersonntagmorgen begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir mit euch heute feiern wollen, im Namen des auferstandenen Herrn, Jesus Christus. Wir sind hier auf dem Nordfriedhof und wollen von hier aus diesen Gottesdienst mit euch feiern oder die Predigt hier halten. Und dabei haben wir entdeckt, es ist ein sehr besonderer Ort und dem wollen wir uns ein bisschen widmen.
Wir sind ja an der vierten Predigt heute, die sich an besonderen Orten abspielen. Vielleicht habt ihr es jetzt die Woche über verfolgt. Und hier sind wir jetzt auf dem Kriegsgräberfeld für die Commonwealth-Gefallenen, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben gelassen haben. Wir haben so zwei Aspekte gesehen. Das eine ist, wir wollten schon auch daran erinnern, dass im Zweiten Weltkrieg junge Männer ihr Leben gelassen haben, um unser Land von den Nationalsozialisten zu befreien. Und das war uns wert, wenn wir schon auf einem Friedhof sind, das auch zu benennen. Beispielhaft zeige ich hier einmal rüber. Da liegt ein junger Mann, der heißt W.A. Spickett, ein Pilot, der im Alter von 26 Jahren über Deutschland abgeschossen wurde und gestorben ist. Und wir möchten euch ausdrücklich ermutigen, auch mal dieses Gräberfeld anzuschauen. Es ist wirklich ein ganz lebendiger Ort von lebendiger Geschichte. Manchmal stehen zwei oder drei Grabsteine zusammen. Da sind Freunde gestorben und man hat sie zusammen beerdigt. Und wir fanden es sehr bewegend, hier zu sein. Und wir haben auch diesen Ort bewusst gewählt, weil wir fanden, dass es keinen besseren Ort gibt, um über die Auferstehung Jesu zu sprechen, als auf einem Friedhof. Denn das hier wird der Ort der Auferstehung sein, wenn Jesus wiederkommt. Im Hintergrund seht ihr das Kreuz. Und auch das hat uns motiviert, hier die Predigt zu halten, denn wir fanden die Spannung zwischen dem Kreuz, den Gräbern, der Auferstehung sehr, sehr tief. Am Karfreitag haben die Jünger gespürt, dass alles zu Ende ist, dass das jetzt ein Irrtum war mit Jesus, dass er einer von vielen wäre, die einfach gestorben sind und nun weg sind. Und am Ostermorgen erkennen sie, dass das ganz anders ist. Und wir werden das jetzt ja natürlich in der Predigt gemeinsam anschauen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir den Text, den ihr schon gehört habt, einmal gemeinsam durchgehen, richtig so immer in zwei Versen und mit euch gemeinsam bedenken. Ich lese einmal die ersten beiden Verse nochmal. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Wir haben in diesen Versen das Thema Fürsorge und Liebe gesehen. Das waren Frauen, die Jesus auf eine Weise geliebt haben, als ihren Rabbi, als den, den sie jetzt einige Zeit begleitet hatten. Ich habe da an die Bauersfrauen in meiner früheren Gemeinde gedacht. Die hatten so eine herzliche, handfeste Liebenswürdigkeit. Die haben bei Beerdigungen Kuchen gebacken und haben in die Nachbarhäuser etwas gebracht. Die haben auch zu Hause noch Oma und Opa im Bett gehabt einige Zeit und aufgebahrt, sodass man noch Abschied nehmen konnte. Und diese Art von Liebe habe ich in diesen Versen gesehen. Es ist wirklich eine echte Fürsorge, die sich hier ausdrückt. Sie wollen dem toten Jesus noch etwas Gutes tun. Wenn er jetzt schon tot ist, dann soll das alles auch in Anstand und Würde geschehen.
Und wenn man jetzt sich mal überlegt, dass Frauen zu der Zeit damals, als diese Texte aufgeschrieben wurden, vor Gericht eigentlich als Zeugen fast keinen Wert besessen haben, dann ist es umso erstaunlicher, dass gerade diese Frauen beschrieben werden, als die, die als erstes das Grab gesehen haben. Und hätte man jetzt sozusagen gewichtigere Zeugen haben wollen, um die Geschichte möglichst glaubhaft aussehen zu lassen, man hätte sicherlich nicht Frauen gewählt. 10 Frauen als Aussage vor Gericht, als Zeugin, galten nicht so viel wie ein Mann, der dort etwas gesagt hat. Und die Bibel ist sich nicht zu schade, mit denen anzufangen, die wirklich die Ersten waren am Kreuz, am Grab, die Ersten, die den auferstandenen Jesus entdeckt haben.
Und sie waren auch die Letzten am Kreuz übrigens.
Und sie waren auch die Letzten am Kreuz. Und wir werden auch noch sehen, dass die Männer, nicht so gut abschneiden in der ganzen Situation. Ja, wie geht es weiter? Diese Frauen bewegt und voller Respekt und Liebe zu Jesus und sie ihm diesen letzten Liebesdienst noch erweisen. Und dann sind sie so auf dem Weg nach zum Garten oder zu diesem Grab und sie reden miteinander. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, diese drei Frauen unterwegs zum Grab und wie sie sich dann unterhalten, ihre Salböle mithaben, die schön riechen und kostbar sind. Und dann sagt einer auf einmal: Oh nein, wir haben total vergessen, dass da dieser riesengroße Stein vor dem Grab ist. Wir sind echt blöd. Wir tun hier was, was eigentlich sinnlos ist. Wir kommen da ja gar nicht dran an Jesus, denn wir sind viel zu schwach. Und die andere sagt dann: Ja, hätten wir jetzt unsere Jünger dabei, die Männer, die hätten genug Kraft, um diesen Stein wegzuräumen. Vielleicht drei oder vier von ihnen, die hätten es geschafft. Aber wir schaffen das nicht. Und die Männer sind ängstlich irgendwo im Versteck.
Ich habe darin gesehen, in diesem kleinen Bericht, Entschuldigung, dass das ein ganz natürlicher Bericht ist eigentlich. Also ich habe mir vorgestellt, wie sie erzählt haben später. Und ich sage noch: Was machen wir jetzt mit dem Stein? Da sagt die andere: Ja, genau, wie lösen wir das? Also ich habe so darin gesehen, die waren wirklich unvorbereitet. Sie hatten wirklich keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und es erscheint mir ein sehr natürlicher und realistischer Bericht einer Begebenheit, die nicht so überhöht ist. Also manche Sachen, da denkt man, oh, ist vielleicht eine Legende oder so. Und hier an dieser Stelle sehe ich, nö, die haben sich ganz normale Fragen gestellt, die ihnen plötzlich eingefallen sind. Und das ist alles aufgeschrieben worden. Selbst diese Details, in denen die Frauen ehrlich gesagt gar nicht so besonders gut dastehen. Denn sie haben vorher, glaube ich, nicht drüber nachgedacht. Hätten sie ja vielleicht tun können, haben sie aber nicht.
Genau, und sie stecken noch vollkommen in diesem Karfreitagsgeschehen, in dieser Wirklichkeit des Kreuzes, des Todes von ihrem Meister, den sie so geliebt haben. Und darin stecken sie noch komplett drin.
Ja.
Und ich finde, das ist für Christen heute auch wichtig zu hören. Der Tod und auch ein Begräbnis und auch dieses Sterben, trotz aller Auferstehung, ist das eine Zeit oder ist das etwas, was auch echt ist und was auch sein darf und was nicht irgendwie fromm wegretuschiert werden sollte. Die Bibel tut es auch nicht. Und so kommen sie da an und dann passiert das Wunder vor dem eigentlichen Wunder.
Ja.
Sie sind weitergegangen. Sie hätten ja sagen können: Okay, dann kehren wir um. Also dann, das war eine gute Idee, ihn noch zu salben, aber jetzt gehen wir nach Hause. Aber sie tun es nicht. Sie wollen zu ihrem Herrn und lassen sich nicht aufhalten. Und ich finde, das ist richtig klasse. Also das ist oft ein Weg des Glaubens, finde ich. Wo du so denkst: Ey, der Stein ist riesengroß, es gibt riesengroße Probleme. Ich weiß auch nicht, wie das gehen wird im Leben. Oder meine Zweifel vor Gott sind so groß wie so ein riesengroßer Stein. Und mir machen diese Frauen an der Stelle echt Mut, weil sie gehen einfach weiter. Sie gehen und wollen zu Jesus hin, auch wenn sie wissen, da ist ein Stein vor, da sind Zweifel oder es gibt Riesenprobleme im Leben, die sie nicht gelöst kriegen. Aber sie gehen einfach erstmal los und sie machen sich auf den Weg zu Jesus. Und in diesem Gehen hat Gott schon was getan, wovon sie noch nicht ahnen. Er hat diesen Stein schon weggerollt und es gibt einen neuen Weg für sie. In einer vollkommen ausweglosen Situation öffnet sich ein neuer Weg. Und es ist noch nicht das eigentliche Wunder.
Ja.
Und Lars, dir geht das wahrscheinlich als Pastor auch so. Ich kenne Geschichten von Leuten, bevor sie Christinnen und Christen werden konnten, hat Gott ihnen schon Wunder gegeben. Mhm. Bevor sie Gott erkannt haben, gab es schon ein Wunder vor dem Wunder. Und es hat ihnen geholfen. Und ich sehe darin so die Liebe Gottes zu uns, der uns das gibt, was wir brauchen, um uns ihm zu öffnen.
Ich sehe hier auch etwas, also das gefällt mir an dieser Geschichte mit den Frauen wirklich gut, ist, dass sie das von uns so sehr geliebte Ergänzungsmodell zutiefst leben. Sie fragen sich die richtige Frage: Wer hilft uns mit dem Stein? Und sie geben nicht auf, nur weil sie es jetzt gerade nicht können, sondern sie gehen eigentlich weiter, um sich jemanden offenbar zu suchen, der ihnen mit dem Stein hilft. Vielleicht denken sie: Oh, da sind tüchtige Friedhofsarbeiter, wie hier sehr tüchtige Friedhofsarbeiterinnen und Arbeiter sind. Vielleicht denken sie, vielleicht finden wir dort jemanden. Oder irgendjemand wird da schon sein. Wir können es nicht, aber wir suchen uns jemanden, der es kann. Und das ist ein Teil des Wunders tatsächlich, dass sie nämlich nicht aufgeben, weil sie es selbst für unüberwindlich halten. Ja. Und dieses Ergänzungsmodell, naja, das lieben wir ja auch. Wir gehen mal weiter im Text. Vers 5. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. An dieser Stelle wird das Wunder offenbar, aber es ist es auch nicht gleich. Und wir haben, als wir das so vorbedacht haben, haben wir über diesen jungen Mann nachgedacht. Ein Jüngling, ein Junge, würde man heute sagen. Ich habe so gedacht an einen Pfadfinder, an so einen kleinen von 8, 9, 10, 11 Jahren. Oder an einen jungen Konfirmanden, so 12 Jahre alt. Und dann haben wir so bedacht, was das eigentlich bedeutet, wenn uns Alten so ein Junge sagt, bedenkt doch bitte, Jesus ist auferstanden, ein Glaubenszeugnis gibt. Manchmal sind wir Älteren ja in so einer Routine drin, in so einer Glaubensroutine. Wir fangen an, Dinge vielleicht gar nicht zu hinterfragen, das wäre die kritische Haltung, sondern wir haben uns so daran gewöhnt. Es ist so normal geworden. Und als ich noch Konfirmandenunterricht gegeben habe, habe ich eine Sache sehr genossen, dass nämlich die jungen Leute radikaler glauben, offenkundiger glauben, es einfach raushauen, es einfach sagen. Und dann habe ich mich gefragt, ob in dieser Geschichte nicht etwas steckt, was für uns alle, die wir uns mit dem Glauben heutzutage im Jahr 2020 beschäftigen, eine Wirklichkeit ist. Wir brauchen jemanden, der es klar glaubt, der ungebremst und unbehindert seinen Glauben ausdrückt und uns diese Botschaft einfach sagt und sie uns, wenn wir schon glauben, auch wieder in Erinnerung ruft. Und da habe ich gedacht, so ein Junge, der ist für mich schwerer als eine gestandene Persönlichkeit, also weil ich dann Mühe habe, vielleicht anzunehmen, dass es jetzt ein junger Mensch sagt. Und dann habe ich aber gedacht, genau darin steckt eine Wahrheit. Es ist von Anfang an ein Junge gewesen, jemand, der, wenn es hier ein Engel war mit seinem langen weißen Gewand, vielleicht auch überirdisch war, aber vielleicht auch jemand für uns jetzt heutzutage, der jünger ist als wir, der nicht die Riesenautorität hat, der aber einfach glaubt und es schlicht sagt. Und das hat mich eigentlich sehr motiviert, den Jüngeren besser zuzuhören, ihrem Urteil zu glauben und auch ihrem Glauben zu glauben. Das fand ich ein ganz starkes Moment daran.
Ich finde das stark zu sehen, wie zart Gott eigentlich mit uns Menschen so umgeht. Auch in diesem Ostergeschehen. Also er wird Mensch und auch wie es den drei Frauen jetzt zum ersten Mal so dämmert, dass da was Neues passiert ist. Gott macht das sehr zart. Jesus hätte einfach bam, da stehen können und alles klar. Aber erstmal ist Jesus noch gar nicht da, sondern da ist nur dieser Jüngling. Und Gott benutzt diesen Boten, diesen Gesandten von ihm, um bei den Frauen einen Prozess in Gange zu setzen. Und da fiel mir sofort ein, so wie du es eben gesagt hast, dass auch in meinem Leben Gott mir viele Menschen gegeben hat, die Boten waren, die Zeuginnen und Zeugen waren davon, dass Jesus auferstanden war. Bevor ich selber zu dieser Gewissheit gekommen bin, dass Jesus auferstanden ist und lebt, brauchte ich das, dass da eine Menge von diesen Boten waren, Jünglinge, aber auch Ältere oder Frauen und Männer. Aber ich brauchte einige Boten, die mir bezeugt haben, wir glauben, dass Jesus lebt. Und das ist so ein Prozess, den Gott so bei diesen Frauen in Gange bringt und bei uns, glaube ich, auch oft im Leben.
Die Verkündigung der Auferstehung hat für mich so zwei Aspekte. Das eine ist, dieser Bote Gottes sagt, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Ich finde ja, dass die Kreuzigung, so furchtbar sie war, leichter verständlich ist als die Auferstehung. Denn sie findet noch in dieser Welt statt. Es ist etwas, was Menschen einander antun. Gerade hier auf so einem Friedhof, wo wir das Dritte Reich bedenken, ahnen wir, wie viel Menschen einander antun. Das Kreuz im Hintergrund steht ja dafür. Es überschattet die Gräber. Ein Zeichen der grausamen Hinrichtung Jesu. Aber die finde ich auf der menschlichen Ebene verständlicher. die Botschaft der Auferstehung, die er dann sagt, ist der eigentliche Skandal. Das ist die eigentliche Überforderung des menschlichen Geistes. Denn es ist nur ein einziges Mal passiert. Es wird nur von einem einzigen berichtet, dass er es getan hätte, dass er aus eigener Kraft, aus seinem eigenen Wesen heraus, aus der Göttlichkeit seiner Existenz den Tod überwunden hat und wieder auferstanden ist. Und davon redet hier dieser Bote. Er sagt die drei Worte. Er ist auferstanden.
Also diese Frauen, dass die damit ein bisschen überfordert sind, das nimmt der Text da auch nicht raus, sondern das wird hier ganz plain einfach gesagt. Die haben da echt Schwierigkeiten. Aber es ist auch eine Hoffnung da und es wäre doch zu schön, um wahr zu sein, dass ihr Meister lebt. Und in diesem Zustand kriegen sie jetzt einen Auftrag von diesem Jüngling, also von diesem Engel oder was auch immer das ist. Er gibt ihnen jetzt einen Auftrag von Gott. Also die sind noch nicht 100% klar. Die sind noch nicht 100% perfekt justiert innerlich und in einer klaren Gewissheit. Und jetzt wendet sich der Engel aber an sie mit einer Aufgabe. Und die lautet: Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr Jesus sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Also, diese von Gefühlen überwältigten Frauen, von Trauer und jetzt auch irgendwie Angst und doch auch Hoffnung, also dieses unglaubliche Gemisch, was da in ihnen ist, die kriegen jetzt eine Aufgabe. Die kriegen jetzt einen Auftrag, sie sollen gehen und sie sollen auch Zeuginnen werden. Und sie sollen das den Hosenschissermännern, die sich da verkrümelt haben, sie sollen es ihnen sagen. Und das kennen wir ja schon mit den Glocken. Ne?
Ja, das habe ich auch gerade gedacht.
Also sie sollen es ihnen sagen und sie gehen los. Und ich glaube, Gott macht das oft so, dass auch wenn wir noch nicht das Gefühl haben, wir sind vollkommen ausgerüstet, jetzt für ihn irgendwo hinzugehen und zu stehen, sagt Gott: Ey, geh erstmal los oder geht erstmal los, ihr drei. Ich kümmere mich schon um den Rest. Und so geht es ihnen auch. Und sie gehen, und die Bibel sagt wirklich, sie haben gezittert, sie haben noch Angst gehabt. Das war noch das prägende Gefühl. Aber sie gehen los und jetzt habe ich immer versucht, was anderes in den Text eigentlich so reinzulesen, aber ich kriege es nicht anders hin, als dass sie haben es nicht geschafft. Sie hatten so viel Angst, dass sie davon nicht getraut haben, sich nicht getraut haben, davon was zu sagen. Aber dann heißt es in Vers 9, Jesus begegnete ihnen. Sie kriegen einen Auftrag von Gott, er schickt sie los und sie gehen erstmal mit gutem Gefühl und dann haben sie selber Angst. Und dann fangen sie selber doch an zu zweifeln und sie schaffen es nicht. Und diesen Zweiflerinnen, die nicht das tun, was der Bote ihnen gesagt hat, auch diesen zeigt sich Jesus.
Also ich glaube sogar gerade diesen zeigt sich Jesus. Denn wir haben es hier mit Frauen zu tun, die an zwei Stellen es eigentlich nicht so gut konnten. Sie haben nicht vorbedacht, dass die Sache mit dem Stein nicht klappen würde. Hinterher sind sie eigentlich nicht in der Lage, darüber zu reden. Vielleicht waren sie überfordert, ganz sicher waren sie überfordert. Und da habe ich so gedacht, so geht Gott mit uns und unserem Glauben um. Egal wie unfähig wir gerade sind, die Situation richtig zu meistern, es gut zu können, es hinzubekommen, egal wie wir charakterlich geeignet sind von unseren Fähigkeiten, Gott vertraut sich uns an, vertraut uns das Wunder seiner Auferstehung an, damit wir es weitergeben. Und da geht es nicht um uns. Es geht nicht um unsere Fähigkeit, es geht um seine Fähigkeit. Es geht um seine Botschaft. Ja. Und das finde ich sehr ermutigend für uns alle. Das finde ich ermutigend für dich, dass du so wie du bist, mit deinen Ängsten, mit deinen Nöten, mit deinem Nichtbedachten, mit dem Ganzen, was du nicht kannst, dass Gott dich für würdig hält, für ihn etwas ganz Großartiges zu tun. Denn diese Frauen waren der Ursprung aller Osterpredigt. Sie waren die Ersten, die jemals irgendjemandem erzählt haben, was für ein Wunder Gott getan hat an dem gekreuzigten Jesus.
Ich finde es großartig. Lass jetzt zum Schluss unserer Predigt. Ich habe noch eine kleine Frage für dich, überraschenderweise vorbereitet. Mal gucken, wie du jetzt reagierst.
Okay.
Weißt du eigentlich genau, wo das Grab von Jesus war? Oder also heute, weißt du, wo das ist?
Wo das heute liegt?
Ja?
Keine Ahnung. Also ich weiß natürlich, dass es da in Israel ist, ja, und so weiter. Ich weiß, dass das Grab von Josef von Arimathea war. Ich habe natürlich meine Bibelkunde gelernt. Aber wo es heute genau ist, keine Ahnung.
Ich auch nicht, Lars. Keiner weiß das.
Ah.
Und weißt du wieso? Weil es völlig egal war. Für Christen war das sowas von Latte, dieses Grab, wo Jesus war, war doch nicht mehr von Bedeutung. Denn ihr auferstandener Herr lebte ja. Und ich finde das so genial. Also wir haben Gräber von Goethe oder von irgendwelchen wirklich bedeutenden Persönlichkeiten. Und von Jesus weiß keiner mehr, wo das Grab war, weil es so unwichtig war, weil es nur mal kurz für 2 Tage sein Zuhause war. Und insofern, das Wichtige an Jesus ist, dass er auferstanden ist. Finde ich total super.
Ja, und das ist die Botschaft, die wir euch heute sagen wollen. Die eine Botschaft, die 3 Worte, die der Jüngling da am Grab gesprochen hat. Er ist auferstanden. Und wir verkündigen das hier mitten unter den Gräbern. Denn wir lesen in der Bibel, dass wenn Jesus wiederkommt, am jüngsten Tag die Toten auferstehen werden. Wir werden dann auferstehen, denn wir werden ja auch in einem Grab liegen zu der Zeit. Und er wird uns rufen und wir werden bei ihm sein bis in die Ewigkeit. Und hier, die jungen Männer, werden auferstehen und wir werden alle gerufen werden vom Auferstandenen in die Auferstehung. Und für uns ist es wirklich ein Zeichen der Hoffnung, dass Jesus auferstanden ist und dass es deshalb ein ewiges Leben für alle gibt, die an ihn glauben. Amen.
Amen.